Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea, Autorin des Real Book of Work und Ausbilderin für Systemisches. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch für dich und möchte dir interessante Einblicke in unsere Arbeitswelt, Organisation und deren Führung verschaffen. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann könnte eine Teilnahme an unserem Zertifikatskurs Organisationen gestalten, führen und beraten, genau das Richtige für dich sein. Die Fortbildung arbeitet mit dem Visual Learning Ansatz und macht diesen Kurs schon allein deshalb besonders wertvoll. Melde dich einfach unter akademie@become-better.org und wir schicken dir natürlich sehr, sehr gerne das Programm zu. Ja, ich starte heute mal in den Podcast mit einem Zitat meines Gastes. Ich habe den Traum, dass eines Tages die Wirtschaft dem Menschen und dem Leben dient und nicht umgekehrt. So Markus Reitner. Und ich bin ja, liebe Leute, sowas von gespannt auf das Gespräch mit ihm heute und seine Ideen, wie das funktionieren kann. Markus Reitner leitet bei der Allianz Consulting den Bereich Agile, der mit seinen Agile Coaches die agile Transformation der Allianz-Gruppe weltweit unterstützt. Und gerade erschien eine komplett überarbeitete Fassung seines Buchs Manifest für menschliche Führung im Fahlen Verlag. Und ich darf schon einmal vorwegschicken, dass es mir ein bisschen so vorkommt wie ein Beleg für die ganzen Mythen unserer Arbeitswelt, die ich in The Real Book of Work beschrieben habe. Und deshalb freue ich mich heute darauf, mich mal gehörig irritieren zu lassen und mal ganz tief ins Wasserglas von, ja, vielleicht New Work, New Leadership oder sagen wir einfach ins Manifest für menschliche Führung zu schauen. Und Markus hört mir hier die ganze Zeit schon zu und ich könnte mir vorstellen, er fragt sich gerade, was sagt sie denn da? Wie ist das denn jetzt hier in die Anmoderation gekommen? Und gleich hast du ja auch die Möglichkeit, lieber Markus, das alles nochmal gerade zu rücken. Lieber Markus, herzlich willkommen erstmal hier im Lea-Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir beide heute sprechen.
Danke, danke für die Einladung und auch danke für die klasse Anmoderation. Also ich kann dich noch 5 Minuten weiterreden lassen, weil, also trifft es genau auf den Punkt. Und ich habe ja auch dein Buch hier liegen und da habe ich mich auch sehr stark wiedergefunden drin, ja.
Na, spannend. Lass uns doch mal so starten. Ich habe jetzt ja nur die aktuelle berufliche Station genannt und verrate uns doch gerne mal 3 Ereignisse oder Stationen aus deinem Leben, die dich, ja, vielleicht zu dem gemacht haben, der du heute bist.
Ich glaube, die wichtigste Station war damals 2015, als ich aus der Geschäftsführerrolle und selbstständigen Tätigkeit als Berater dann in den Konzern, in die BMW IT gewechselt bin. Und ja, du bist ja selbst auch dein eigener Chef, du kennst es. Ne? Es ist auch schön, diese Freiheit zu haben. Und es ist ein unglaubliches Störgefühl, wenn man dann in diese Konzernstrukturen kommt.
Das glaube ich sofort.
Anpassungsschmerzen genannt. Es gibt auch einen Artikel dazu, ist auch ganz am Anfang vom Buch.
Was für Schmerzen? Das habe ich gerade nicht verstanden.
Richtige Anpassungsschmerzen.
Anpassungsschmerzen, ja. Anpassungsstörung, ne? Genau. Ja.
Das, obwohl ich zu der Zeit eigentlich 10 Jahre in der BMW IT schon Projekte gemacht habe. Also ich kannte die Organisation aus der Beraterperspektive. Und wenn man dann aber Teil dieser Maschine wird, fühlt sich das nochmal ganz anders an. Das hat jetzt auch nichts speziell mit der BMW IT zu tun. Ich glaube, das wäre mit jedem anderen Konzern genauso gewesen, diese Anpassungsschmerzen. Aber ich musste dann irgendwas tun. Ich musste dann für mich überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Gehe ich da wieder raus, weil irgendwie passe ich da gar nicht rein? Ich kann mich nicht anpassen. Also das wird nicht funktionieren. Also ich werde nicht der Konzernsoldat oder so werden. Das wird nicht funktionieren.
Kannst du dich noch erinnern, was für dich die größte Irritation war? Oder was wurde plötzlich von dir verlangt oder erwartet, dass du das tust, wo du dachtest, hä, was soll das denn jetzt? Oder kannst du dich noch erinnern, was das war? Mhm.
Es ist gar nicht so, was von mir verlangt wurde. Es ist eigentlich diese Überregulierung. Es ist alles geordnet, viel zugeordnet. Bis hin dazu, dass du angehalten wirst, den Handlauf an der Treppe zu benutzen.
Sehr fürsorglich.
Genau, es ist alles geregelt und also für meinen Geschmack zu stark geregelt.
Genau, aber das ist ja das, was dann von dir verlangt wird, salopp gesagt, ne? Oder erwartet wird, dass du dich eben auch an diese ganzen Regeln hältst, ja? Und wehe, du machst es nicht, dann musst du natürlich gucken, dass du trotzdem guten Stand bewahrst, ja?
Genau, und aus diesem Schmerz oder diesem Konflikt raus habe ich dann für mich beschlossen, dann schauen wir, weil wir diese Organisation verändern können. Dann schauen wir mal, welche Veränderungen wir bewirken können. Und ich sage bewusst wir, weil das Schöne daran ist, es gab zumindest in der Organisation, ich glaube, es gibt es auch in vielen anderen, es gibt dann so Graswurzelbewegungen, Untergrundnetzwerke. Also man findet oftmals Gleichgesinnte, die auch an einer Veränderung arbeiten wollen, die an der kulturellen Veränderung arbeiten wollen, die auch ganz banal an Prozessen, also an Agilität vielleicht arbeiten wollen. Also ich habe zumindest Untergrundnetzwerke vorgefunden und da haben wir dann gemeinsam an der Veränderung gearbeitet. Es gab zum Beispiel einen Connected Culture Club, die Kulturveränderung vorangetrieben habe. Ich habe das Thema Agilität vorangetrieben. Ja, und so kam es dann letztendlich auch zu dem Buch, ja, weil aus der Untergrundbewegung im Bereich Agilität wurde dann tatsächlich auch die Strategie der IT
in Richtung. Das finde ich jetzt gerade für mich nochmal so eine ganz wichtige Kontextinfo. Weil ich habe das Buch ich habe es nicht von vorne bis hinten durchgelesen, ich gestehe, aber ich bin es überflogen und habe hier und da tiefer reingelesen. Was aber auch daran liegt, dass es erst vorgestern bei mir ankam. Und ich habe so gedacht, was hat ihn denn bloß motiviert, das zu schreiben? Also das ist ja fast wie so eine Gegenbewegung zu etwas. Also ich habe so gedacht, so wie es hier ist, kann es nicht sein. Und wie sollte es denn sein? Und jetzt schreibe ich das mal auf. Also so kam es mir vor.
Genau. Der Ausgangspunkt war diese dann Strategie der IT, eine agile Organisation zu werden. Und das hat natürlich sehr viel mit Prozessen, Methoden und so weiter zu tun. Das hat aber auch viel mit Kultur und das hat vor allem auch mit Führungskultur zu tun. Und wir hatten dann, nachdem wir viel über Prozesse gearbeitet und Prozesse verändert haben, haben wir uns eben die Frage gestellt, wie ändert sich die Rolle der Führungskraft in einer agilen Organisation? Also weil wir müssen ja Selbstorganisation befähigen. Wenn wir wirklich gut sein wollen, müssen Teams und Product Owner ja selber entscheiden können. Das heißt also, die Rolle der klassischen Führungskraft verändert sich irgendwie. Nachdem wir das dann in einem Workshop rauf und runter diskutiert haben, hatte jemand die Idee, wir könnten doch so Führungsleitlinien aufschreiben. Und nachdem wir über Agilität gesprochen haben, lass es uns doch in dem Format aufschreiben, wie es im Manifest für agile Softwareentwicklung auch beschrieben ist. Und da stehen so Dinge drin wie Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Also in diesem Format A mehr als B. Naja, nachdem ich ja damals schon seit 2010 mein Blog schreibe und Social Media und so weiter, dachte ich mir, das ist eine Herausforderung, die nehme ich gerne an. Schreiben kann ich. Und so kam dann das eine zum anderen. Und so habe ich dann sozusagen These für These in dem Manifest entwickelt, in meinem Blog veröffentlicht, weiter verfeinert. Irgendwann dann mal zu dieser ersten Fassung des Buches zusammengefasst, im Selbstverlag publiziert. Und dann immer weiter geschrieben, weil es kommen ja immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Ne? Und irgendwann war es dann Zeit für ein Update des Buchs, weil eben diese 14 Prinzipien hauptsächlich nur dazugekommen sind. Und das ist jetzt das Buch, das du in Händen hältst. Ja,
ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Dabei hattest du gerade erst die erste Station erzählt. Magst du noch zwei ergänzen oder sagst du, nee, komm jetzt, lass uns da weitermachen?
Also das war tatsächlich die wesentliche Station, die mich dorthin gebracht hat, darüber auch zu schreiben. Mhm. Das Thema Führung hat mich aber schon vorher beschäftigt, auch weil ich ja ganz viele IT-Projekte eben geleitet habe. Und das ist ja eigentlich auch eine Führungsrolle. Man wird aber irgendwie nicht so richtig dafür qualifiziert, so Projektleitung. Ne? Das ist auch sehr mechanistisch oft. Man kriegt irgendwie die Werkzeuge an der Hand, aber dass man eigentlich hier einen Menschen führen soll, kriegt man irgendwie nicht so richtig beigebracht. Also dieses Thema Leadership beschäftigt mich schon ein bisschen länger. Und jetzt halt auch ganz, ganz real dann in letzter Zeit, weil, ja, wie gesagt, hier auch ein Team von Coaches zu führen habe.
Genau, aber du bist nicht wieder schreiend weggerannt aus dem Konzern, ne? Weil, also ich meine, das wäre ja auch, ne, du kamst aus der Selbstständigkeit, du hast gedacht, oh, oh weia, was ist denn hier los? Und hast dich dann aber eher dazu entschlossen, das, was du dort vorfindest, zu verändern.
Ja, weil ich die Chance dazu hatte, weil früh genug sich in der BMW IT damals auch viel bewegt hat und eben das zur Strategie wurde und ich daran auch mitgestalten durfte. Sonst wäre ich wahrscheinlich eher wieder rausgegangen.
Ja, weil es gerade so schön passt noch. Du arbeitest ja bei der Allianz, das ist ja auch wirklich ein großer Konzern. Bist du denn da jetzt so eine Art Hofnarr oder was hast du für eine Rolle, die erarbeitet? Und wie begegnet man dir so mit deinem ganzen, man könnte ja auch sagen, so aus Sicht einiger vielleicht auch eher konservativ geprägter Führungskräfte, was ist denn das für ein Geschwurbel, mit dem der da so herkommt? Oder also wer bist du dort für die anderen?
Also ich habe mich tatsächlich früher öfters als Hofnarr bezeichnet. Ja, ich durfte das in der BMW IT auch sein und Dinge kritisch hinterfragen. Da durfte ich es vielleicht mehr sein als hier und heute. Weil hier und heute bin ich natürlich als in Allianz Consulting jemand, der auch dafür sorgen muss, dass die Mitarbeiter auch Projekte finden innerhalb der Allianz. Das heißt, das Narrentum hat hier Grenzen. Ja, so ein bisschen Narr darf man schon sein, um aufzufallen, um auch Aufmerksamkeit, um auch auf das Thema hinzulenken. Zu viel Störgefühl sollte man nicht erzeugen, weil sonst kriegt man irgendwann keine Projekte mehr.
Ja, ihr seid ja sozusagen so eine interne Beratungsabteilung.
Nicht nur sozusagen, sondern genau so. Wir konkurrieren als interne Beratungsabteilung auch mit externen Beratungen. Mhm. Insofern kommt schon wirklich drauf an, auch hier gute.
Ja, und ihr geht aber nicht an den Drittmarkt, also ihr habt keine weiteren Kunden außer die Allianz.
Richtig.
Ist ja immer unfair, ne? In die eine Richtung begrenzt, in die andere nicht. Naja. Okay, ja. Aber müsst ihr wirtschaftlich sein? Also seid ihr eine eigene Kostenstelle oder wie läuft das?
In dem Sinne sind wir wirklich wie eine externe Beratung. Also hier wird auch drauf geschaut, dass die Auslastung passt und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz normal wie eine externe Beratung.
Okay. Ja, lass uns doch in das Thema so einsteigen. Bisschen ketzerisch vielleicht, aber ich glaube, du kannst es vertragen. Das Manifest für menschliche Führung führt ja im Titel mit, dass es ja auch sowas wie unmenschliche Führung gibt. Oder wieso diese Formulierung, menschliche Führung?
Ich glaube schon, dass es eine unmenschliche Führung gibt. Also wenn wir Organisationen anschauen, dann sehen wir oft, dass sie sehr diesem Maschinenmodell folgen, wo letztendlich der Mensch dann nur eine Rolle ausfüllt in diesem, oder ein Zahnrädchen ist in dieser Maschine. Und ich würde behaupten, es ist unmenschlich in dem Sinne, dass es die menschlichen Fähigkeiten nicht vollständig nutzt. Ich habe das oft erlebt, dass Leute einen sehr guten Dienst nach Vorschrift machen, also quasi das erfüllen, was in ihrer Jobbeschreibung steht, aber da durchaus noch mehr Potenzial da wäre, das aber niemand hebt, weil es ist einfach gar nicht gefragt in der Organisation. Also man kann es jetzt menschlich, ich würde es eher sogar menschenwürdig nennen. Also ich glaube, die Organisation sollte auch für die Entfaltung dieses Potenzials da sein und dem Menschen eine gute Heimat geben. Und aber in der Denkweise, die Denkweise existiert einfach in den Maschinenmodellen nicht, weil da geht es einfach nur darum, eine Maschine zu schaffen, die das tut, was die Organisation tun soll. Mhm. Genau, in dem Sinne menschenwürdig, darum geht es mir eigentlich. Es geht mir um eine artgerechte Haltung von Wissensarbeitern.
Eine artgerechte Haltung. Jetzt könnte man sagen, das sind aber auch wieder Vokabeln aus ganz anderen Branchen. Genau, also eine menschenwürdige Führung, darum geht es dir. Du hast auch ein Zitat, Taylorismus und Industrialisierung haben den Menschen zum Mittel herabgewürdigt. Das ist ja auch schon eine ganz schön harte Formulierung, ja. Das heißt, du bist da schon auf der Seite der Kritiker, derjenigen, die gängige Führungspraktiken auch diskreditieren?
Ja, wobei die Führungspraktiken ja eher eine Folge sind von dem, wie wir Organisationen betrachten und aufgebaut haben. Also in diesem Maschinenmodell macht diese gängige Führungspraxis eher so Anweisung und Kontrolle ja durchaus Sinn. Mhm. Und ich finde es trotzdem ungeeignet, um das Potenzial der Menschen auch wirklich zu heben.
Mhm. Ja. Ja, also würde ich dir sofort zustimmen, ne, dass Führung oder die Art und Weise, wie Führung gedacht wird, ist sozusagen so die andere Seite der Medaille des Bildes, was man über Organisation hat. Ne? Also da gibt es auch von dem Rudi Wimmer einen ganz wunderbaren Artikel, ich weiß nicht, ob du den kennst, Führung und Organisation als zwei Seiten derselben Medaille. So. Mhm. Und da kann man nämlich gucken, wenn du natürlich denkst, das ist eine Maschine, dann kommst du natürlich auch auf ziemliche Kontrollfantasien, ja, oder auf so Steuerungslogiken, als könntest du ein Unternehmen fahren wie ein Auto oder zumindest wie ein Fahrrad oder sowas, ne? Was ist denn so dein Bild oder Metapher von Organisation?
Ich habe eins, oder ja, ein Bild, das ist eigentlich ausgeliehen von Anselm Grün beziehungsweise Bodo Jansen, glaube ich, weil er gesagt hat, die Organisation sollte eine Werkstatt für gelingendes Leben sein. Also auch da wieder dieser Aspekt der Entfaltung drinnen, zu sagen, nicht so zu denken, was sind denn unsere Prozesse und Abläufe, also wie sieht die Maschine aus, wie sehen die Zahnräder, wie müssen die beschaffen sein, die Zahnrädchen, und wie findet man Menschen, die diese Rolle dann ausfüllen, sondern umgekehrt mit den Menschen, die wir hier haben, was können wir denn mit denen machen? Wie können wir denn darum die Organisation bauen und wie kann sie sich dann auch weiterentwickeln, eher wie ein Organismus dann, eher dieses Modell, dass die Organisation dann sich entwickelt. Und die Rolle von Führung eher ist, dieses Entwickeln zu katalysieren und dieser Entwicklung einen guten Rahmen zu geben. Und darum sage ich immer, Führung ist eher so eine Aufgabe wie ein Gärtner. Also Rahmenbedingungen zu schaffen, wo dann was Schönes wächst, wo eben auch die Organisation gedeiht und auch wo die Menschen in der Organisation gedeihen können.
Aber wollen die das eigentlich? Oder, ne? Also lass es mich weniger tendenziös fragen. Wie erlebst du denn die Menschen oder die Mitarbeitenden, die du auch kennst, sind das denn Menschen, die zur Arbeit gehen, um dort ein gelingendes Leben zu führen? Oder die sagen, ach, was wäre das doch schön, wenn mein Arbeitgeber wie eine Werkstatt für gelingendes Leben wäre? Oder, also, und was heißt das dann konkret? Also heißt das dann, mein Arbeitgeber hilft mir jetzt auch dabei, meine Mutter zu pflegen oder hilft mir dabei, den Schulplatz für meine Tochter zu finden oder gibt mir einen Kredit, damit ich mir eine Wohnung kaufen kann oder gibt mir Zuschüsse für eine Kur, die ich gern machen möchte, oder wenn ich eine Depression habe, dann sorgt er dafür, dass ich schnell einen Therapieplatz kriege. Und wenn ich gerne Posaune spielen möchte, dann hilft er mir auch dabei oder gibt mir Zeit, dass ich das Instrument üben kann. Oder, ne, also ich meine, du merkst es an der Art und Weise, dass ich extra in so private Lebensbereiche hineinfrage, weil ich da wirklich auch sehr, sehr skeptisch bin, inwiefern wollen Menschen denn sowas überhaupt von ihrem Arbeitgeber? Oder ist es ganz anders gemeint? Und dann fühl dich bitte ganz herzlich eingeladen, das auch noch mal anders auszubreiten.
Ich glaube, am ehesten trifft es das, was ich meine. Die erste These im Manifest ist ja Entfaltung menschlichen Potenzials. Ja, und ich glaube, darum geht es mir. Es geht mir gar nicht so sehr, um alle persönlichen Bereiche abzudecken. Es gibt einen Bereich der Arbeit und es gibt einen Bereich des Privaten und das darf auch gerne separiert bleiben. Aber Arbeit ist ja auch ein Stück weit Selbstverwirklichung. Es ist ja auch ein Stück weit, meine Talente zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde es immer schade, wenn die Talente von Mitarbeitenden in der Organisation nur teilweise oder vielleicht sogar nur bruchstückhaft zum Einsatz kommen. Und wenn da viel mehr Talent da wäre, die sich halt dann das Talent im Privatleben durch von mir aus Coaching-Fortbildungen oder, also ich habe einen Mitarbeiter in Erinnerung, der einen ganz normalen Dienst nach Vorschrift unauffällig machte und im Krisenstab des Roten Kreuzes leitete am Wochenende. Und ich frage mich schon, ob er dieses Führungspotenzial, das hier offensichtlich da ist, oder Organisationspotenzial, nicht in der Organisation auch nutzen hätte können. Es ist gut, wenn er das macht in seiner Freizeit. Aber das ist offensichtlich auch eine Fähigkeit, die der Organisation verloren gegangen ist.
Ja, genau. Ne? Und so drauf geschaut, muss man ja wieder sagen, es geht der Organisation ja dann doch letztlich um sich selbst, nämlich das Bestmögliche dann doch aus den Leuten rauszuholen. Ne? Und ist es nicht auch ein Stück so eine Heuchelei, ne? Dann zu sagen, uns geht es darum, dass die Menschen sich vor allen Dingen entwickeln können, weil in deinem Beispiel jetzt, finde ich, ist es ja super. Der hat einfach Bock drauf, einen Krisenstab fürs Deutsche Rote Kreuz zu leiten und findet das super sinnvoll und ist vielleicht sogar froh, dass er sein Geld mit einer Arbeit verdient, wo er eben genau diese Führungskompetenzen, die er hat, gar nicht einsetzen braucht. So könnte man es ja auch sehen, ne?
Absolut. Also Ich sehe es eben schon von beiden Seiten. Ich glaube schon, dass auch die Mitarbeitenden, also ihnen ist es definitiv an der Erfüllung ihres Potenzials gelegen. Also ich glaube, das ist uns allen Menschen eigen. Und wir suchen Wege, das zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass Organisationen stärker hier die Möglichkeit bieten für diese Entfaltung. Weil ich glaube, dass es den einzelnen Menschen hilft. Ich glaube aber auch, dass es der Organisation hilft. Glaubt daran, dass es eine Win-Win-Situation sein könnte.
Ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin in deiner ersten These und vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, die dein Buch noch nicht kennen, darf ich ja verraten, es gibt also 6 Thesen dort, die du ausbreitest in diesem Manifest für menschliche Führung und dahinter liegen dann nochmal 14 Prinzipien, die dann nochmal etwas konkreter schildern wollen, was heißt das dann jetzt auch eigentlich in der Praxis oder was heißt das für eine Orientierung und eine Ausrichtung in der Führung? Und ich würde die auch tatsächlich gerne einmal hier mit dir zusammen durchgehen und du hast es schon gesagt, These 1 lautet Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Und da ist auch ein Zitat von dir, ne, das hatten wir jetzt auch gerade schon ein Stück weit, Aufgabe von Führung ist es nicht länger genormtes menschliches Arbeitsmaterial möglichst gewinnbringend einzusetzen, sondern eher wie ein Gärtner ein Ökosystem zu schaffen und zu erhalten, in dem die Menschen ihr individuelles Potenzial zur Entfaltung bringen können. So. Und ich kann auch verraten, dass ich bei einigen deiner Thesen sehr, sehr gut nicken kann, so nach dem Motto, yes, weiter und bei anderen nicht so gut und das ist nämlich tatsächlich jetzt ausgerechnet die erste, an der wir da deshalb ein bisschen hängen bleiben, weil ich immer finde, dass das ganz schöne Stilblüten auch treibt in Unternehmen und dass Führung als Dienstleistung ja nicht zur Erziehungsfunktion für Menschen werden soll, ne? Also es gibt da ja schon Zitate und dann lasse ich dich auch gern da nochmal ergänzen, wenn du auch Bodo Jansen zitierst, der sagt, dass Führung dazu beitragen soll, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln, dann hört sich das für mich nach Schule oder nach Kita an, aber nicht unbedingt nach Arbeit. Ne? Aber auch nur deshalb nicht, weil es braucht natürlich ein Gegenüber, der oder das das auch will. Und ich finde, wenn das dann da so gewollt ist, dann ist doch alles gut. Aber jetzt zu sagen, ne, egal, wir rollen das jetzt hier aus, alle müssen sich weiterentwickeln, das finde ich einfach ein bisschen schräg.
Ich verstehe deine Assoziation. Ich hatte die bloß nie. Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte auch nicht, dass das so übergriffig wirkt und so, du musst dich entwickeln. Das halte ich auch, also da hätte ich auch ein Störgefühl. Ich habe es immer als Einladung begriffen. Also ich habe es auch bei Bodo Jansson so als Einladung gelesen, einen Rahmen zu geben, wo also die Mitarbeitenden eingeladen sind oder mehr als heute in anderen Organisationen eingeladen sind, ihr Potenzial zu entfalten. Aber nicht als Doktrin und als Anweisung. Du entfalte dich, sei kreativ.
Naja, das, genau. Und nur noch ein Satz, weil es mir irgendwie auch so am Herzen liegt. Arbeit ist ja auch ein Kontext, in dem Menschen eben in einem Rahmen funktionieren. Und das hast du ja auch wunderbar geschildert, dass das auch dein Aha-Erlebnis war oder deine Anpassungsstörung, ne? Du kommst in Konzern und merkst plötzlich, es ist alles reglementiert und ich werde so total gesteuert und ich muss mich daran halten. Und genauso wird dann eben teilweise auch dieses Entwickel dich wie zu so einer, ne, fass mal das Treppengeländer an, wenn du hier runter gehst, weil das ist so die Arbeitsschutz- oder Arbeitssicherheitsrichtlinie. Und an die müsst ihr euch halten, weil, ne, wenn sonst ein Unfall passiert und, ne. Und in derselben Kategorie ist dann nämlich auch so. Und wir haben jetzt hier das Training zum agilen Mindset und da gehst du jetzt mal hin. Und danach denkst du bitte anders. So. Und dann ist eben die Frage, wie freiwillig ist das dann eben tatsächlich, wenn ich merke, uiuiui, das wird jetzt aber hier von mir erwartet, ja, dass ich mich da reinbegebe und dass ich mich da auf links drehe und wehe nicht.
Genau, also so übergriffig funktioniert das alles natürlich nicht, sei es agiles Mindset, sei es jetzt entfalte dich. Ja. Also es war für mich eher so den Anspruch und die Haltung von Führung darzustellen. Also es geht darum, das spiegelt sich an anderen Thesen wieder, ja, Führung heißt andere erfolgreich machen. Ne? Also, und was heißt denn erfolgreich? Auch zur Entfaltung des Menschen beitragen. Ne? So war es gedacht.
Ne? Ja. Super, lass uns mal zu These 2 gehen. Die lautet, Diversität und Dissens mehr als Konformität und Konsens. Erzähl gerne, worum es dabei geht.
Jetzt weniger um die Diversität, die wir jetzt in verschiedenen Bereichen auch rauf und runter immer hören. Das ist natürlich schon auch wichtig. Mir geht es aber wirklich um eine Vielfalt des Denkens. Und ich erlebe gerade in größeren Organisationen oft eine Einfalt des Denkens, eine sehr starke Konformität. Es ist ein sehr starkes Abstimmungsbedürfnis. Wir müssen alle irgendwie nicken dazu. Und ich finde, eigentlich kommt es mir in der These fast auf den Dissens am meisten an. Ja, wir müssen den Dissens wieder mehr schätzen lernen. Wir müssen den Diskurs auch mehr schätzen lernen, damit wir gemeinsam gute Entscheidungen treffen können. Weil darum, es geht ja um Selbstorganisation in der Agilität. Es geht darum im Team und auch eben nicht durch den Manager die Entscheidung getroffen zu haben, sondern gemeinsam gute Entscheidungen zu finden. Und dazu braucht es eine Vielfalt des Denkens und es braucht auch diesen Dissens auszuhalten. Und darum geht es mir eigentlich. Es geht mir um gute Lösungen und gute Lösungen kriege ich, indem wir den Dissens aushalten, indem wir die Diversität haben, um den Dissens herbeizuführen und den auch auszuhalten.
Ja, ich halte das sogar für ganz, ganz wesentlich, ne? Und ich erlebe es wie du. Es gibt einen Wahnsinnskonformitätsdruck oder man kann auch sagen so Konsensfallen in Teams und auch in anderen Bezügen, dass auch gerade je höher man in der Hierarchie kommt, ne, und man kommt dann zum Beispiel in Richtung Geschäftsleitung, dann spürt man natürlich auch als Mitarbeiter, was die hören wollen, ja. Und dann ist es auch oft die Kultur, man darf da nicht zu dolle stören. Also man kann schon mal so ein bisschen was sagen, ein bisschen irritieren. Aber wehe, man hat jetzt wirklich mal eine komplett andere Meinung, dann wird's schon schwierig, ne? So, und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um sein Unternehmen, um die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens zu gefährden, wenn man nämlich nicht mehr zulässt, dass es auch andere Meinungen, andere Perspektiven gibt.
Wenn man die ausblendet, ja, weil man ignoriert sie ja nur. Es gibt diese anderen Meinungen, vielleicht dann aber auch außerhalb der Organisation, und dann werden sie irgendwann zum Problem.
Genau. Ja, These 3. Sinn und Vertrauen mehr als Anweisung und Kontrolle. Worum geht's da?
Ja, eine der wesentlichen Aufgaben von Führung ist ja ein Stück weit eine Richtung zu geben. Also es braucht schon eine gemeinsame Ausrichtung, und darum geht es mir bei Sinn und Vertrauen. Also einerseits eine Richtung vorzugeben, einen Zweck der Organisation oder des Teams klar zu definieren, zu sagen, wir, das ist unser Auftrag, dafür sind wir da, das machen wir, also dieses Selbstverständnis auch herbeizuführen, sodass jedem klar ist, in welche Richtung es geht und auch was vielleicht die Leitplanken sind. Eigentlich geht es mir dabei darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem gute Entscheidungen fallen können und Entscheidungen eben durch das Team, durch die Menschen selbst die Entscheidungen gefallen werden und nicht immer an der Spitze getroffen werden. Aber damit diese Entscheidungen gut sein können, braucht es eine gemeinsame Ausrichtung. Darum geht es mir. Also hier steckt eigentlich dieses Gärtner versus Schachmeister-Bild drinnen. Also wir schaffen Rahmenbedingungen, wo entschieden werden kann, versus es gibt einen an der Spitze, den genialen Schachmeister, der die Bauern übers Schachfeld schiebt. Und das ist eigentlich der Inhalt dieser These.
Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, also ich stimme dir zu, und man könnte aber ja auch sagen, das ist ja alles schön und gut, solange es eben nicht komplett ausartet, ne? Also weil Beispiel, ne? In ein Unternehmen, das jetzt, sagen wir mal, hatte ich eben in einem Podcast, ein Elektrofachbetrieb ist, ja. Und jetzt fängt der eine Mitarbeiter plötzlich an und sagt, oh, meine Frau, die backt so tolle Kuchen immer und die hat jetzt diese Cupcake-Rezepte. Genial, weißt du was, ich verkaufe jetzt hier unseren Kunden, wir machen jetzt ein Upselling, wir verkaufen jetzt auch Cupcakes an unsere Kunden, die uns eigentlich holen, damit wir ihnen irgendwelche Wärmepumpen damit installieren. Dann könnte man ja sagen, ja, ist doch super, ne? Weil ich vertraue denen und das macht dem Sinn. Und wenn ich eben das auch nach vorne stelle und sage, ich will das gar nicht kontrollieren, dann könnte das ja auch solche Stilblüten treiben.
Da würde ich aber jetzt behaupten, da fehlt die Ausrichtung dann. Also, weil die gemeinsame Ausrichtung auf einen gemeinsamen Unternehmenszweck von diesem Elektrofachgeschäft, ich bin nicht sicher, ob dort drin das Backen von Cupcakes Platz finden würde. Ja, dann ist er vermutlich zu weit gefasst, ne? Dieser Unternehmenszweck. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass diese Idee drin Platz hat, wenn dieses Elektrofachgeschäft vielleicht auch Backöfen verkauft, dann könnten wir ja da wunderbare Werbeveranstaltungen damit machen. Ne? Also ich glaube, grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, man kann die auch unterbringen, aber es wird eine Diskussion, und siehe die These vorher, es wird auch eine ruppige Diskussion geben, es wird auch einen Dissens geben. Mhm. Deswegen brauchen wir diese Leitlinie, was ist ein Unternehmenszweck, damit wir diese Diskussion auch führen können.
Ja. Ja, ich fand noch ein Zitat, fand ich noch ganz schön da aus deinem Text. Du schreibst hier die Antwort von Peter F. Drucker, der den Begriff der Wissensarbeit bereits 1959 einführte, ist relativ einfach. Wissensarbeiter müssen so geführt werden, als würden sie anderweitig finanziell abgesichert auf freiwilliger Basis mitarbeiten. Mhm. Wie kann denn das gelingen? Also, was braucht es dafür?
Genau, er führt ja auch weiter aus, dass es eben genau diesen Zweck, also diesen Purpose der Organisation braucht, wo man, der auch anschlussfähig ist. Also, oder umgekehrt gesagt, wenn die Organisation, wenn dem Mitarbeiter nicht klar ist, was er hier macht, außer zum Profit der Organisation beizutragen, dann wird es schwierig, ja, dann ist es beliebig. Mhm. Wenn aber ein Mitarbeiter aus einem gewissen Grund hier ist und an diesem Grund auch glaubt, dann ist es einfach. Also es macht einen Unterschied, ob man Steine klopft oder eine Kathedrale baut.
Genau. Aber ist es nicht auch generell gut, Leute so zu führen, als wären sie freiwillig da, oder sind sie nicht sowieso immer auch freiwillig da? Also weil sie könnten doch theoretisch auch alle was anderes machen.
Genau, das war ja das Hauptargument, das er gebracht hat. Die Wissensarbeiter sind sehr viel stärker mobil als die manuellen Arbeiter in der Industriezeit vorher, weil damit ein Arbeiter am Fließband arbeiten kann, braucht er ein Fließband. Der braucht die Organisation, damit er tätig werden kann. Bei den Wissensarbeitern ist es ein Stück weit umgekehrt. Die Organisation braucht die Wissensarbeiter, damit die Organisation tätig werden kann. Und das ist genau dieser Mindshift. Damit hast du vollkommen recht. Grundsätzlich müssen die so geführt werden. Nur wir haben, glaube ich, so zwischen 1959 und heute noch so ein kleines Umsetzungsproblem an vielen Stellen.
Okay. Nämlich, woran siehst du das?
Ja, sie werden also an vielen Orten nicht so geführt. Also es wird oftmals, sieht es für mich so aus, als naja, die Mitarbeitenden müssen ja froh sein, hier einen Arbeitsplatz zu haben. Die werden gut entlohnt und das ist sozusagen Zweck genug. Und in der Sichtweise kann es mit einer Talentknappheit dann schon plötzlich schwierig werden für die Organisation, weil die Mitarbeitenden halt dann wirklich irgendwann mal sagen, naja, wenn es nur um die Entlohnung geht, dann schaue ich einfach, dann maximiere ich diese Dimension und gehe woanders hin. Mhm. Das merken wir dann auch, ne, bei jüngeren Leuten gerade.
Ja, ja, absolut. Ja, These 4. Beiträge zu Netzwerken mehr als Positionen in Hierarchien. Was ist da los? Was meinst du mit Netzwerk innerhalb von Organisationen? Also ist nicht Netzwerk eine ganz andere Form als eine Organisation?
Ich will darauf hinaus, dass es eigentlich beides gibt in Organisationen, dass wir diesen Netzwerkcharakter, also diesen eher organischen Charakter der Organisation stärken müssen. Weil dass Organisationen hierarchisch aufgebaut sind, das kennen wir. Das ist sozusagen dieses primäre Betriebssystem der Organisation. Aber quer zu dieser Hierarchie gibt es immer informell, teilweise auch formell Netzwerke, die eigentlich dafür sorgen, dass der Laden läuft und vor allem dafür sorgen, dass der Laden sich weiterentwickelt. Ich glaube, wir müssen diesen Netzwerkcharakter sehr viel stärker stärken, weil innerhalb dieser Silos der Hierarchie findet die Weiterentwicklung, die Optimierung sowieso statt. Aber wenn wir in der Organisation im Großen was bewegen wollen und vor allem die Organisation verändern und transformieren wollen, dann geht es nur über diese Silo-Grenzen hinweg. Und deswegen findet Führung nicht nur in Form von Positionen in Hierarchien statt, sondern eben auch informell, indem man wirklich ein Netzwerk aufbauen kann, führen kann. Und das funktioniert dann ohne Mandat, ohne formales Mandat. Und das ist eine andere Art von Führung.
Ja, also ich würde, glaube ich, zu dem, was du da beschreibst, würde ich Informalität sagen. Also informelle Kommunikationswege, die sich eben ausbilden in allen Organisationen, ne, und die eben oft quer, kreuz und quer zur formalen Hierarchie liegen.
Aber durchaus auch einen Zweck verfolgen, ne? Also die auch genauso gut eine Abteilung sein könnten, aber nicht sind, weil sie halt eigentlich quer zur Organisation liegen. Aber die durchaus einen gemeinsamen Anspruch, auch einen Purpose haben. Also ich habe das erlebt, wie gesagt, Connected Culture Club, Organisation bei BMW und hatte aber auch einen klaren Anspruch, die Kultur. Was heißt klar? Also der Anspruch war die Kultur.
Ah, okay, das ist ja doch nochmal was anderes. Also das ist dann ja eher, wie du auch anfangs sagtest, so eine Art Graswurzelbewegung vielleicht. Das würde mich nochmal kurz interessieren. Haben die sich denn während ihrer Arbeitszeit getroffen und wurde das auch geduldet oder haben die sich in ihrer Freizeit getroffen oder wie haben die sich organisiert?
Also das war teilweise sicherlich in der Arbeitszeit. teilweise in der Freizeit. Und es wurde nicht nur geduldet, sondern teilweise auch unterstützt. Also es gab da so ein Muster, nicht nur bei dieser Graswurzelbewegung, wo Graswurzelbewegungen nicht nur toleriert wurden, sondern teilweise von hoher Management-Ebene auch unterstützt wurden. Ja, also da sahen sozusagen manche Vorstandsmitglieder oder eine Ebene drunter auch einen Hebel, um wirklich eine Veränderung zu bewegen.
Was würdest du sagen, wo ist der Unterschied dann zu einem Projekt?
Ein Projekt ist formal genehmigt, hat ein Budget bekommen, da hat jemand darüber entschieden, dass es wichtig ist, dieses Projekt zu machen. So eine Graswurzelbewegung ist wichtig, weil sie entstanden ist.
Na, ich habe nur gerade gedacht, ne, wenn einer der Vorstände sagt, so ja, ich unterstütze das, wunderbar, also kriegt das dann nicht plötzlich, also kippt es dann nicht in sowas Formales automatisch rein?
Ja, das kommt darauf an, wie man diese Unterstützung lebt. Ne? Wenn man natürlich nur sagt, ich helfe euch, wo es geht. Und ja, wenn man aber dann plötzlich irgendwie Ziele, Ansprüche und so weiter dran knüpft, also es wirklich zum Projekt macht, den Scope in gewisser Weise festzieht, dann wird es ein Projekt, ja.
Genau. Ja. Gut, wir haben noch zwei Thesen. These 5 als nächstes. Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen.
Ich habe es vorher schon mal erwähnt, Führung heißt eigentlich andere erfolgreich machen. Und also die Betonung wirklich auf andere. Es geht nicht nur darum, sich selbst erfolgreich zu machen, aufzusteigen in der Organisation. Es geht, wie in der These vorher, nicht nur darum, die eigene Position in der Hierarchie zu verbessern, sondern es geht darum, andere, die eigenen Mitarbeiter, erfolgreich zu machen. Und das steckt eigentlich in dieser These drin.
Und das ist dann ein bisschen wieder so in Richtung These 1 eigentlich, ne? Also du hattest hier, glaube ich, auch geschrieben, man soll sie aus den Abhängigkeiten herausführen und sie zu Anführern und Anführerinnen machen, wenigstens ihres eigenen Lebens im Sinne der Entfaltung ihrer Fähigkeiten.
Ja, das ist der Link zur ersten These wieder, ja. Richtig. Also die haben natürlich alle was miteinander zu tun und überlappen teilweise.
Okay, dann die These 6. Mutig das Neue erkunden, mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen. Was ist hier gemeint?
Da steckt ja eigentlich das drin, was man als organisationale Beidhändigkeit auch kennt, nämlich der Auftrag an Führung, nicht nur den Status quo und das heutige Geschäft kunstvoll zu verwalten, sondern eben auch an das Geschäft und die Möglichkeiten von morgen zu denken, bevor es die Konkurrenz tut oder eine ganz neue Firma das tut. Und diese Beidhändigkeit hinzukriegen, das ist gemeint damit. Und das ist eigentlich genug, ja, weil das Neue immer so ein bisschen unordentlich ausschaut gegenüber dem Alten und irgendwie wenig profitabel, bis es halt dann zu spät ist.
Genau, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, warum diese These in einem Manifest für menschliche Führung? Also natürlich ist es eine These, wo ich sofort sage, ja, na klar, ne, du schreibst ja auch hier, Unternehmen müssen sich immer wieder und in immer kürzeren Abständen neu erfinden, um zu überleben. Wieso jetzt diese These in einem Manifest für menschliche Führung? Ist das nicht eh klar, also als Unternehmer da hingucken zu müssen?
Ja, klar, aber man könnte auch argumentieren, bei den anderen Thesen ist auch irgendwie eh klar.
Zumindest der Mensch irgendwo noch mit dabei oder das hatte irgendwie so einen Fokus in die Richtung, hatte ich gedacht. Ja,
ja. Wobei man muss natürlich dazu sagen, es ging ja darum, Führungsprinzipien für Führung in agilen Organisationen. Mhm. Ja? Und Agilität hat ja auch immer was mit das Neue erkunden und was ausprobieren und so weiter zu tun. Insofern war ich auch lange hin und her gerissen, heißt es jetzt Manifest für menschliche Führung oder heißt es Manifest für agile Führung? Ich habe mich ganz bewusst gegen agil entschieden, weil da hätte man dann die Diskussion bei den anderen Thesen, weil die sind offensichtlich stärker auf den Menschen ausgerichtet, während die vielleicht stärker auf die Organisation als Ganzes ausgerichtet ist. Aber letztendlich geht es auch darum, dass die Organisation überlebt. Ja, dass die Organisation ja langfristig da ist und den Menschen auch eine Heimat bieten kann. Und vielleicht ist das dann der Link eben zu dem Menschlichen hier.
Ja. Ja, vielleicht noch mal so zum Schluss zu dir selbst zurück. Also was, wie geht's jetzt weiter mit all dem? Was treibt dich an? Was hast du als nächstes vor? Ja, was ist dein Antrieb?
Also seit das jetzt entstanden ist in der BMW, die arbeite ich natürlich nach wie vor noch an Organisationen agiler, Organisationen menschlicher, menschenwürdiger zu gestalten. Das habe ich zwischendurch bei Infineon mal für ein Jahr gemacht, bin jetzt eben bei der Allianz und versuche dort die agile Transformation in verschiedenen Organisationseinheiten voranzutreiben und eben auch diese Führungsprinzipien in dem Zuge umzusetzen. Also ich bin den Konzern trotz meiner oder der Konzernwelt trotz meiner initialen Abneigung bin ich erhalten geblieben, eben weil ich auch glaube, man muss Organisationen dann auch von innen heraus gestalten. Ja, bin ich zwar jetzt Inhouse-Consultant, also in gewisser Weise doch auch wieder Berater, aber es hat mir schon gezeigt, die Zeit dann im Konzern auch, es ist was anderes, wenn man im System steckt und das System von innen heraus zu verändern versucht, wie wenn man nur Berater von außen ist, in Anführungszeichen.
Ja, vielleicht noch doch noch letzte Frage, Manifest für menschliche Führung. Du bist bei der Allianz in der Beratung. Was wird denn da konkret gemacht, um auch an einem agileren oder menschlicheren Führungsverhalten zu arbeiten?
Also das Thema Führung ist grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema hier. Auch das Thema Menschlichkeit ist ein sehr wichtiges Thema. Und Agilität ist in verschiedenen Organisationseinheiten ein großes Thema, ja, bis hin zu werden umgebaut in diese Richtung. Und in dem Zuge arbeiten wir natürlich ganz auch intensiv an einem neuen Verständnis der Führungsrollen. Muss man sehen, wie weit das gelingt. Das ist ja auch immer, auch da darf man nicht vergessen, es geht ja auch um Menschen, es geht auch um Führungskräfte, die sich selbst hinterfragen müssen und vielleicht ihre Rolle. Und auch das passiert nicht von heute auf morgen.
Ja. Okay, lieber Markus, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin da so viel Freude daran, da weiter dran zu arbeiten, und wäre auch wirklich gespannt, weiter dran zu bleiben, wie es da weitergeht in der Allianz. Also, vielen Dank.
Danke dir, danke für die Einladung. Es war mir eine große Freude, hier zu sein.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.